Wir machen heute einen Blick nach Lateinamerika, das aber mit österreichischem Bezug. Im Frühjahr gab es in El Salvador Präsidentenwahlen. Das oberste Wahlgericht hat danach den Sieg des konservativen Amtsinhabers Naib bestätigt. Nach Auszählung aller Stimmen kam aber der umstrittene Bukele auf fast 83% der Stimmen. Eigentlich verbietet die Verfassung des mittelamerikanischen Staates die direkte Wiederwahl des Präsidenten. Regierungstreue Verfassungsrichter ließen aber eine Kandidatur Bukeles zu. Das als ein Hintergrund, denn seit über 1,5 Jahrzehnten ist eine österreichische Ordensschwester in diesem Land tätig. Es ist Martha Zechmeister, die aus Kotting beim niederösterreichischen Grafendorf stammt und der Kongregation Jesu angehört. Zechmeister ist Professorin für systematische Theologie in San Salvador. Systematische Theologie reflektiert den Wahrheitsanspruch und die Orientierungsleistungen des christlichen Glaubens im Kontext aktueller wissenschaftlicher, geistesgeschichtlicher und soziopolitischer Entwicklungen. Sie ist gegliedert in die Fächer Dogmatik, Ethik und ökumenische Theologie.
Ich habe in Wien Theologie studiert, war lang Lehrerin im Gymnasium in St. Pölten, in der englischen Fräulein. Gleichzeitig habe ich als Hochschulassistentin gearbeitet. Bin seit 1999 habilitierte Fundamentaltheologin der Universität Wien. War 1999 dann das erste Mal zu einem Sabbatjahr in El Salvador, San Salvador, bekannt durch die Ermordung Oscar Romeros und der 6 Jesuiten und der 2 Frauen 1989 an der Universität, an der ich heute lehre. Ich war 1999 nur, habe einen Intensivkurs in einem sehr schlechten Spanisch dort gegeben, aber mich in das Land verliebt, habe gleichzeitig in einem marginalen Viertel gelebt, wo damals schon die Gewalt der Jugendbanden sehr aktiv war, in der Pfarre dort. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, was auch meine Perspektive auf die Welt verändert hat. Ich war damals schon fast 40 oder 40. Also ich habe als junge Ordensfrau, wollte ich immer zu den ärmsten der Armen. Das ist aus der österreichischen Perspektive ist es dann eher immer mehr theoretisch. Und dort war ich auf einmal konfrontiert mit einer Welt, wo die Mehrheit wirklich extrem arm ist und außerdem durch Gewaltsituationen gegeißelt. Ich war dann von 2000 bis 2008 Professorin für Fundamentaltheologie an der Universität Passau. Das war eher bei der Rückkehr ein Kulturschock. Auf der anderen Seite bin ich einfach passionierte Lehrerin, also das heißt, wo immer ich mit jungen Menschen zu tun habe, also ich war auch Passau, ich habe die Zeit in Passau sehr genossen. Nach dieser Zeit in Passau ist was Sonderbares passiert. Ich habe in diesen Jahren, wo ich in Passau Professorin war, in meinen Ferien immer wieder Intensivkurse in El Salvador gegeben. Und dann wurde die berühmte Notifikation gegen die Christologie John Sobrinos ausgesprochen von der Glaubenskongregation mit der sonderbaren Begründung, dass diese Christologie zu menschlich sei, was ich in der Religion der Menschwerdung schwer nachvollziehen kann, dass Christologie zu menschlich sein kann, wann Gott Mensch geworden ist. Ich war damals zufällig, wie das passiert ist, gerade wieder in El Salvador, wurde gefragt, ob ich mir nicht ein dauerhafteres Engagement vorstellen kann. Und habe dazu Ja gesagt und auch meine Ordensgemeinschaften. Und inzwischen bin ich mehr als 15 Jahre Professorin für systematische Theologie an der UCA in San Salvador. Bin die Leiterin eines Masterstudiengangs Theologia Latinoamericana, das virtuell der Schüler von Patagonien bis Kanada und Spanien einschließt. Und das macht mir ehrlich gestanden das Leben. Macht Spaß, trotz der Situationen, mit denen man konfrontiert ist. Aber es ist lebendig und es ist schön, mit Menschen zu arbeiten, die in dieser nicht zu lebens- und menschenfreundlichen Welt im besten Sinn jesuanischen Widerstand leisten.
Seit jeher, auch vor ihrem Weg nach Lateinamerika, war Martha Zechmeister an internationaler Entwicklung in Zusammenhang mit theologischen Aspekten interessiert.
Wie ist das gekommen? Also ich war Schülerin des Realgymnasiums der englischen Fräulein, des wirtschaftskundlichen Realgymnasiums der englischen Fräulein in St. Pölten. Mary Ward wurde uns da durchaus als attraktive Frau nahegebracht, wollte dennoch, war die Zeit Mutter Teresa, sehr idealistisch, ich wollte zu den ärmsten der Armen nach Indien, das ist gescheitert, ich war dann auch mit der Königin der Apostel in Wien in Verbindung, das ist gescheitert, weil es damals klar war, es gibt keine Einreisewiesen für Ausländer. Also die Königin der Apostel, wenn ich bereit bin, in Neuwaldeck Krankenschwester zu werden, das war aber nicht unbedingt mein Horizont. Also Krankenschwestern werden dringend gebraucht, aber es war nicht meine Perspektive. Ich habe damals schon Theologie studiert und dann ist das Leben eher so gekommen, wie es kam. Also mir war dann klar, wenn diese Perspektive Indien nicht möglich ist, bin ich mit eingetreten und habe mir das von der damaligen Provinzoberin das Versprechen geben lassen, dass ich aber, damals hat man gesagt, in die dritte Welt gesandt werde. Der Orden hat sich dieses Versprechens dann länger nicht erinnert und ich auch nicht. Also ich war schließlich habilitierte Universitätsdozentin. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich irgendwas von der ersten Liebe verrate, dass ich zwar im Orden bin, aber von der ersten Liebe was verraten habe. Und habe dann schon eingefordert, wenigstens einmal die Welt aus der Perspektive außerhalb Europas sehen zu dürfen. Wollte wieder nach Indien, vermittelt über den Pater Neuner, dieser berühmte Neuner, der die Konzilsdokumente übersetzt hat, eine sehr beeindruckende Gestalt und der Onkel einer unserer Ex-Generaloberinnen. Und ich habe mit ihm gemeinsam bei den theologischen Kurse für junge Leute gegeben und mir das beeindruckt, wie das ein 90-Jähriger einen sehr jugendlichen, frischen Geist hatte. Und der hat mir versprochen, er hilft mir nach Pune zu kommen, an die Universität der Jesuiten. Aber das hat bei einem 90-jährigen Jesuiten dann doch nicht so geklappt. Und schließlich über den Martin Meyer, der jetzt Chef von Adveniat ist und der ein junger Jesuit, der in der Zeit der Ermordung der Jesuiten in El Salvador war, hat mich gefragt, hast du noch nicht an El Salvador gedacht? Ich hätte schon fast geantwortet, ich weiß gar nicht, dass das existiert. Und dann habe ich gedacht, in Kolumbus ist es auch so gegangen, er wollte nach Indien, ist in Zentralamerika gelandet und so bin ich dann also im Orden und schließlich in El Salvador gelandet. Aber das waren weniger große Berufungserlebnisse als das Leben, das gespielt hat. Ein Berufungserlebnis kann ich mir erinnern, und zwar in dem in El Salvador bleiben, wie mich der Chef des Departamento dort gefragt hat, ob ich mir nicht ein dauerhaftes Engagement in El Salvador vorstellen kann. Da habe ich mich natürlich gefragt, gab dort keine Kommunität von uns, wird meine Gemeinschaft das erlauben? Und deshalb habe ich schlecht geschlafen, bin in der Früh aufgestanden und auf die Luft schnappen gegangen und auf der kleinen Straße hat da gerade ein ziemlich altes, klappriges Lastauto gefrorene Hühner geliefert. Und auf diesem klapprigen Lastauto, Evangelikos, stand in großen Leuchtlettern drauf, Fe en Dios y adelante, also Glaub an Gott und vorwärts. Und das war der entscheidende Impuls, Ja zu sagen.
Ja zum Engagement in El Salvador. Im Jänner 1992 setzte ein Friedensvertrag den Schlusspunkt und einen 12-jährigen Bürgerkrieg her. Aber die Ursachen des Konflikts beschäftigen das kleinste Land Mittelamerikas bis heute. Die Kathedrale in San Salvador ist längst zu einer Pilgerstätte geworden. In der Krypta ruhen die sterblichen Überreste von Oscar Romero, der in El Salvador inzwischen den Status eines Nationalheiligen hat. Immer wieder halten Menschen vor Romeros Grab inne, verharren in Gebet oder Andacht. Am 24. März 1980 wurde der Erzbischof auf Betreiben der damaligen Militärjunta ermordet. Die Tat gilt als Fanal für einen blutigen Bürgerkrieg, in dessen Verlauf schätzungsweise 75.000 Menschen starben.
Die Ermordung Oscar Romeros ist am Anfang der Bürgerkriegszeit. Also sowohl Oscar Romero wie die Jesuiten, die immer als Guerilleros und Marxisten und ich weiß nicht was angeprangert wurde. Also wenn Marxismus bedeutet, man kämpft dafür, dass es gut wäre, wenn alle etwas zu essen und ein menschenwürdiges Leben haben, dann waren sie Marxisten und dann war Jesus Marxist, das ist offensichtlich. Aber sowohl Oscar Romero hat sich mit seinem Engagement und seiner Unterstützung der Proteste gegen menschenunwürdige Behandlung der Campesinos und der Übergriffe der Militärpolizei und der Todesschwadronen auf diese Menschen, also ihren Einsatz für einen gerechten Lohn, den hat er unterstützt, aber er war ein entscheidender Friedenskämpfer, der gerade den Gewaltausbruch verhindern wollte. Doch mit seiner Ermordung 1980 haben die Menschen empfunden, wenn sie nicht einmal den Bischof respektieren, dann ist keiner von uns mehr geschützt. Und seine Ermordung steht am Ausbruch des Bürgerkriegs. Die Ermordung der Jesuiten 1989, also fast 10 Jahre später, auch Ella Corrija hat natürlich mit beiden Kriegsparteien war im Dialog. Und das war den Militärs ein Dorn im Auge, denn das war Hochverrat, auch mit denen zu sprechen, wo selbst Oskar Romero gesagt hat, die Gewalt der Guerillas ist zu verurteilen. Aber sie ist die sekundäre Gewalt, die Reaktion auf die von der Oligarchie ausgehenden brutalen Unterdrückung. Ella Corrija versuchte zu vermitteln, Friedensverhandlungen herbeizuführen, und die Militärs wollten das nicht. Die wollten die absolute Auslöschung der Guerilla. Und deshalb mussten 1989 die Jesuiten sterben, obwohl sie also unermüdlich für den... Also sie haben gesagt, dieser Krieg ist für keine der beiden Seiten gewinnen. Das fordert nur immer mehr und mehr Menschenleben. Das muss gestoppt werden. Und gerade dafür wurden sie ermordet. Und es hat etwas Jesuanisches an sich. Das, was sie mit ihrem Leben nicht erreichten, erreichten sie mit ihrem Tod, weil das hat dann den internationalen Aufschrei, endlich den Stopp der unsäglichen Militärhilfen der USA, weil das im Kongress nicht mehr durchging. Und so sind dann 1992 die Friedensverhandlungen zustande gekommen.
Einer der ermordeten Jesuiten war Rutilio Grande. Er war der erste salvadorianische Jesuit, der noch die ganze vorkonziliare Ausbildung durchgemacht hat in Spanien, war dann aber in Belgien und hat das Beste des Zweiten Vatikanums aus Europa mitgebracht. Durch ihn ist überhaupt erst das Zweite Vatikanische Konzil und die Bischofsversammlung in Medellin, also die Option für die Armen in El Salvador, angekommen. Sein Interesse, mehr noch seine Nähe zu den Benachteiligten seines Landes, hatten einen volksnahen, charismatischen Priester aus ihm gemacht. Die Erfahrung, dass ein Geistlicher sich mit ihnen gemein macht, war in den 1970er Jahren für die Menschen aus dem Volk in El Salvador etwas Neues. In El Salvador lebt Schwester Martha Zechmeister, in einem Land, wo zwar vor 30 Jahren der Bürgerkrieg aufgehört hat, die Wunden davon aber immer noch offen sind. Die Gewalt ist hier bei den Maras, den kriminellen Banden, angekommen.
Die Jugendbanden sind entstanden während der Bürgerkriegszeit, haben sowohl die Militärs wie die Guerillas zum Teil zwangsrekrutiert. Die Jugendlichen sind vor der Gewalt geflüchtet und sind in Los Angeles gelandet. Waren dort Underdogs, ausgelacht, Campesinos, so wie ich aus Cotting kommend, wegen ihres Slangs, wegen ihrer Art, sich zu kleiden, und haben dort vor allem in den schon existierenden Jugendgangs Los Angeles Anschluss gefunden. Das waren vor allem Mexikaner, also auch Immigrierte. Diese Gangs wurden dann in tragischer Weise zum Teil wegen Papstbesuchen wurde gesäubert und diese Jugendlichen in Gefängnisse verfrachtet, wo sie sich erst radikalisiert haben und sind zurückdeportiert worden nach El Salvador in eine Gesellschaft, die nicht bereit war, sie wieder aufzunehmen. Das heißt, die waren wieder Outcasts. Und das führte zu, die haben eigenartigerweise auch die Namen der Straßen in Los Angeles, also Diez y Ocho ist eine Straßennummer in Los Angeles, die Diez y Ocho und die Salva Maratrucha, sind dann wirklich zu potenten Gangs geworden. Man darf sich aber die nicht zu mächtig vorstellen, nie. Die waren immer Marionetten des wirklich großen organisierten Verbrechens, also der Verbrecher mit Krawatten, die in der Regierung gesessen sind. Und der große Drogenhandel, El Salvador ist ein Drogenkorridor, waren die Kleindealer. So, heute leben wir in einer ganz anderen Situation. Die ersten 20 Jahre wurden durch die Rechte regiert, die immer wieder die Politik der harten Hand angewandt hat. Also sie hat keine wirklichen Anstrengungen gemacht, diesen Jugendlichen Perspektive zu bieten, sie in die Gesellschaft zu integrieren, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, Ausbildung, sondern es wurde immer wieder mit brutaler Polizeigewalt oder Militärgewalt reagiert. So, dann kam kam die Linke an die Regierung. Das hat ganz viele Hoffnungen geweckt. Ich war auch ein Teil derer, die da jetzt wirklich gehofft haben, da wird jetzt eine andere Weise des Landes. Derselbe Präsident, der international als Journalist bekannt war, Mauricio Funes, der sogar auch in Europa Journalistenpreise gewonnen hat und wirklich gute Analysen gemacht hat, war dann der erste linke Präsident an der Macht, der versprach öffentlich am Grab Romeros, er werde ein Präsident an der Seite der Armen sein, so wie Romero ein Bischof an der Seite der Armen war. Es hat nicht einmal ein halbes Jahr gedauert und er ließ eine der Hauptverkehrsadern für einen Tag sperren, um dort seinen neuen Ferrari auszuprobieren.
Die Menschen in diesen Jugendbanden stammen selbst aus Armut. Die eigene arme Bevölkerung wird aber erpresst und ausgebeutet. Dazu kommt die Dominanz der Drogen. Seit 2 Jahren lebe man in einer Art Ausnahmezustand. Hier kommen nun auch die Rolle des umstrittenen Präsidenten Bukele ins Spiel, so Schwester Martha Zechmeister.
Man muss sich vorstellen, viele der Salvadoreños sind in den USA, gehen illegal, Mojado heißt es, mit Coyotes, also mit Schleusern in die USA, weil das die Arbeitsmöglichkeit bildet. Kinder bleiben ohne Eltern zurück, werden zu Straßenkindern, weil die Großeltern dessen nicht gewachsen sind und finden dann in diesen Jugendbanden Heimat. Heute ist die Situation eine grundlegend andere seit dem neuesten Präsident, der Nayib Bukele heißt. Jung, schick, attraktiv, aber brutaler und faschistoider als die Vorgänger, aber von der Mehrheit der Bevölkerung bejaht, von 90%. Und warum? Er hat auch am Anfang wie alle Vorgängerregierungen mit den Maras paktiert, die Maras sind eine Großmacht, ungefähr 40.000, und dazu muss man sich alle Familienangehörigen vorstellen, also haben wir einen irrigen Einfluss gehabt, muss man jetzt sagen, natürlich um von diesen Gruppen gewählt zu werden und andere Vorteile daraus, also da geht es wirklich in das Mafiöse, im Großverbrechen herauszubekommen. Dieser Pakt zwischen dieser Regierung und den Maras ist geplatzt und dann ist es umgeschlagen in den totalen Krieg gegen die Maras und das ist die aktuelle Situation.
Die Gefängnisse, so Schwester Martha Zechmeister, sind in El Salvador voll. Tausende Kriminelle der Jugendbanden sind inhaftiert. Schwester Martha Zechmeister und ihr Team haben an der Katholischen Universität der Hauptstadt San Salvador ein Projekt initiiert, das sich der Versöhnung widmet. Bevor sie darauf näher eingeht, nimmt sie zu einem ermordeten Rektor Stellung.
Ignacio Lacoria war nicht der Gründungsrektor, aber der doch die geistige Inspiration für die UCA und ihre weltweite Bekanntheit geschaffen hat. Er ist übrigens gerade auf dem Weg zur Seligsprechung. Ignacio de la Coria hat immer wieder betont, wir sind eine Universität christlicher Inspiration. Die UCA ist keine katholische Universität im klassischen Sinn, natürlich ist sie von Jesuiten geleitet, aber uns war immer wichtig, diese ökumenische Offenheit. Also El Salvador ist zur Hälfte katholisch, zur Hälfte evangelikus. Gerade in meiner universitären Arbeit ist mir klar geworden, ich darf hier nicht ausgrenzen. Es gibt engagierte Christen unter den Evangelikos, auch wenn uns vielleicht ihre spirituellen Ausdrucksformen fremd sind. Und es gibt alles in der katholischen Kirche und es gibt alles in der evangelikalischen Kirche, im Positiven wie im Negativen, um es so zu sagen. Aber ich habe wirklich großartige Leute unter den evangelikalen Christen kennengelernt.
Martha Zechmeister gehört der Congregatio Jesu, früher als englische Fräulein bekannt, an. Sie lebt seit langem in El Salvador und leitet den Studiengang Theologia Latinoamericana an der Katholischen Universität San Salvador.
Als wir diesen Masterstudiengang begonnen haben, habe ich eine sehr interessante internationale Gruppe auch unter den Studierenden gehabt, die dann auch zum Teil zu Salvadoreños wie andere zu Mitarbeitern geworden sind. Und wir haben uns gefragt, dieses Kernteam, die UCA hat eine große Geschichte in Verteidigung der Opfer der Gewalt des Bürgerkriegs und ihnen Stimme zu geben und Plattform zu geben, Justitia Restaurativa, also eine Justiz, die sich nicht auf die Täter und ihre Verurteilung konzentriert, sondern auf die Opfer konzentriert, sie in die Mitte stellt, ihnen Stimme gibt. Und ich denke, das ist wichtig. Nur ist uns klar geworden, wir dürfen nicht nur in der Vergangenheit hängen bleiben, wenn uns täglich die Opfer der aktuellen Gewalt vor die Füße gelegt werden. Deshalb haben wir dieses Gewalt und Erlösung, ist ein Titel eines Aufsatzes Ignazio Sella Corria, und das haben wir als Motto darüber gestellt, haben wir gesagt, wir wollen jetzt uns die Opfer nicht ihnen Stimme geben, sondern ihnen unser Ohr leihen, ihnen wirklich zuhören der aktuellen Gewalt. Und wir, damit haben wir dieses Forschungsprojekt begonnen und es war eher breit aufgestellt. Wir haben qualitative Interviews, eine Serie mit Opfern der Gewalt der Maras, mit Opfern der Polizeigewalt, mit Opfern von sexistischen Gewalt, mit Opfern von familiärer Gewalt. Also wir haben 15 Personen interviewt. Und zuerst hatten wir Scheu, wir sind ja keine ausgebildeten Psychologen, wir haben natürlich die Begleitung des Menschenrechtsinstituts, der Psychologen der Universität zur Seite gehabt. Aber trotzdem sind wir Theologen. Und für unsere Überraschung war, wir haben Angst gehabt, diese Opfer zu retraumatisieren, wenn wir sie einladen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, und sind einer unsäglichen Dankbarkeit begegnet, weil die meisten von ihnen sagen, und hat noch nie jemand wirklich zugehört. Also dieses Aussprechen dürfen, das war wirklich eine berührende Erfahrung und eine sehr verbindende Erfahrung. Im zweiten Jahr dieses Forschungsprojekts, sowas ist ja immer begrenzt, auch durch die zur Verfügung stehenden Mittel, haben wir dann versucht, in vor Ort zu gehen und mit Gruppen zu arbeiten, die inmitten dieser Gewaltsituation versuchen, ein lebensfreundliches Miteinander zu schaffen. Und das war eine ebenso berührende Erfahrung, also diese Resilienz und Resistenz der Menschen. Also dieses, John Sobrino hat einen Titel, der heißt Erlösung kommt von unten. Und das ist uns so klar geworden. Leben, Weg zu mehr Leben, der kommt nicht irgendwie von oben verordneten Projekten, sondern der kommt von diesen Menschen selbst und ihren Strategien des Überlebens und des Lebensräumeschaffens.
Die Frage nach der Aktualität der Befreiungstheologie, die eine Stimme der Armen sein will, so sagt Schwester Martha Zechmeister, interessiere sie nicht, sondern...
Mich interessiert die Frage, wie formulieren wir das Evangelium so, mit wem, wann Jesus sich mit denen, den Underdogs und Outcasts seiner Gesellschaft unbedingt solidarisiert hat und dafür, also die Opfer sowohl der imperialen wie der religiösen Gewalt sichtbar gemacht hat und dafür schließlich ans Kreuz genagelt wurde, dann frage ich mich, wo sind heute diese Opfer, mit denen wir in der Nachfolge Jesu uns solidarisieren müssen? Also dieser Jesus war ein provokanter Mensch, der hat Konflikte ausgelöst. Und wenn wir als Ordenschristen so gern in Anspruch nehmen, dass wir das Christentum als radikal leben, also ich würde heute sagen, ich habe so sehr viele Nicht-Ordenschristen kennengelernt, die das Evangelium vielleicht glaubwürdiger leben als viele Ordenschristen. Also ich mache nicht diese Unterscheidung, gefällt mir nicht besonders. Aber wenn ich schon Ordenschrist bin, dann bin ich gefordert, das zu tun, was Jesus getan hat. Das ist so der Ursprung aller Nachfolge, glaube ich. Und dann frage ich mich, wo sind diese Menschen heute? Oscar Romero wird sehr viel zitiert mit dem Satz, die Stimme derer, die keine Stimme haben. Ich glaube, heute müssen wir das ein bisschen anders formulieren. Also denen wirklich zuhören, denen keiner zuhört. Also nicht so sehr patriarchal, matriarchal für sie zu sprechen, das hat Oscar Romero nicht getan, sondern diesem Geist folgend uns zu Freunden derer zu machen, denen nahe zu sein, ihnen wirklich zuzuhören, mit ihnen zu sein, wie dieser Jesus. Das ist, glaube ich, die entscheidende Herausforderung für jeden Christen. Und schon gar dann, wenn wir darauf feierliche Gelübde gemacht haben.
Und was erhofft sich Schwester Martha Zechmeister für die Zukunft der römisch-katholischen Kirche?
Also ich bin nicht eine Frau, die für das priesterliche Amt für die Frau kämpft, sondern ich kämpfe, klingt ein bisschen aggressiv, für eine Kirche, die jesuanischer wird. Das heißt, diese Form von Amt hat mit der Form Jesu Gemeinschaft zu stiften herzlich wenig zu tun. Also wir glauben, das ist alles göttliches Recht. Nein, das ist historisch gewachsen und das, was uns kanonisch norma normans non normata absolut verpflichtet, ist das Evangelium und seine Weise, Gemeinde zu stiften und zu bilden. Und da, glaube ich, haben wir schon sehr viele historische Eierschalen angesammelt vom römischen Imperium, über den politischen Absolutismus etc. Und damit der Heilige Geist das alles wegbläst, hat er noch viel zu tun.
Schwester Martha Zechmeister referiert am 6. Juni bei den theologischen Kursen in Wien. Der Titel lautet: Wer stört, wird umgebracht. Oskar Romero.